Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen HKCM-Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Interview der HKCM. Herzlich willkommen auch an dich, lieber Roman Reha, der Blocktrainer.
Hi, schön, dass ich da sein kann.
Roman, ich beobachte dich. Du mich vielleicht auch schon einige Jahre im Space. Fan ist immer so ein bisschen so was Blödes. Aber was ich mal sagen möchte ist, Roman, du bist für mich wahrscheinlich der Mensch, der das tiefgreifendste Wissen, für mich auf jeden Fall das tiefgreifendste Wissen hat, wenn es um Bitcoin geht, und leistest seit Jahren qualitativ gesehen eine hervorragende Arbeit. Das finde ich erstmal absolut zu begrüßen. Das finde ich toll. Du bist das erste Mal auf meinem Kanal. Ich freue mich da wirklich persönlich auch drüber, dass wir uns mal persönlich sprechen. Ich finde, du gehörst zu den Leuten. Es gibt ja viele Content-Creator, was weiß ich, bei OnlyFans oder so, die zeigen halt gewisse Teile ihres Körpers. Ich weiß nicht, inwiefern da der Mehrwert da ist für die Gesellschaft, aber bei dir ist es wirklich Mehrwert. Ich habe schon über die Jahre sehr, sehr viel Wissen aufgenommen, das du regelmäßig einfach vermittelt. Dafür erstmal ein herzliches Dankeschön.
Vielen Dank für die lieben Worte. Das freut mich wirklich sehr zu hören. Und ich bin gespannt, wo uns das heutige Gespräch hinführt und was wir heute so herausfinden werden. Momentan gibt es ja ein großes Ärgernis hier in Deutschland.
Richtig.
Und du machst ja viel Aufklärung auch auf deinen Kanälen rund um diese Themen. Und ich denke, da werden wir heute mal ein bisschen tief einsteigen können und freue mich natürlich über jedes Mal, wenn wir Bildung machen können, über diese Dinge.
Ja, und genau da möchte ich dich unterstützen. Du hattest vor ein paar Tagen, hattest du zwei Videos aufgenommen. Es geht um einen Beschluss der guten SPD, die weitere Steuern zu erhöhen. Ich lese mal ganz kurz vor: Abschaffung der Steuerfreiheit nach einem Jahr Haltedauer. Vielleicht mal ganz simpel und kurz erklärt. Bisher war es in der Besteuerung von Kryptos im Allgemeinen so, dass wenn du deinen Bestand oder die Bestände, die du gekauft hast, irgendwann, wenn du den einzelnen Bestand betrachtest, ein Jahr und einen Tag gehalten hast, dann war der Erlös, der Gewinn aus der Geschichte nachher, aus dem Verkauf nachher steuerfrei. Wenn du das unter einem Jahr gemacht hast, dann wird das deiner persönlichen Einkommensteuer angerechnet und kann im Zweifelsfall sogar deine Einkommensteuer, die ja progressiv ist, weiter erhöhen. So, und jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, schlägt die SPD vor, dass grundsätzlich, egal wann du verkaufst, also die Haltefrist wegfällt und du immer 30% Steuern darauf zahlst. Das wären ja nochmal mehr als das, was wir ohnehin schon bei Aktien, also bei den Gewinnen von Aktienerlösen, die 25%, die wir da zahlen müssen.
Ja, das sind zwei Forderungen, die SPD da gerade in der Koalitionsverhandlung mit der CDU gefordert hat. Das eine ist ja allgemein die Erhöhung dieser Kapitalertragssteuer von diesen 25% auf 30%. Jetzt muss man dazu sagen, damit hört es nicht auf. Dazu kommt natürlich noch der Soli. Also wir würden dann de facto bei 31,65% landen. Das sollte man vielleicht auch nochmal dazu erwähnen. Das zweite wäre, dass Bitcoin, Kryptowerte im Allgemeinen eben nicht mehr nach einem Jahr Spekulationsfrist steuerfrei sind, sondern ebenfalls unter diese Kapitalertragssteuer fallen. Und wenn die dann auf 30% respektive 31,65% erhöht werden würden, würde da dementsprechend dieser Steuerbetrag immer anfallen, wenn man seine Kryptowerte veräußert. Jetzt muss man dazu sagen, ich vermute, und das ist das große Problem an dieser ganzen Geschichte, wir wissen, die CDU ist dagegen, oder zumindest einige sind dagegen, die wollen das nicht. Aber da es eben diese beiden Themen sind, kann ich mir vorstellen, und das ist die große Gefahr gerade, dass man sich darauf einigt, die Kapitalertragssteuer nicht auf 30% zu erhöhen, sondern sie bei den 25% zu lassen, dann aber aus Kompromissgründen eben sagt, okay, im Kryptobereich, da machen wir die Haltefrist jetzt weg. Ja, und das ziehen wir jetzt gleich. Das ist ja auch nur fair für alle. Ja, und ob das so fair ist, das können wir natürlich gleich auch nochmal anschauen.
Ja, ich meine, dieses Land leidet, es leidet unter vielem, aber eines davon ist ein Brain Drain, dass eben die Schaffenskraft des Landes immer mehr geht. Wir sind jetzt ein Auswanderungsland für Deutsche, ein Einwanderungsland für Migranten seit einigen Jahren. Und das verstärkt sich mit den Jahren immer mehr. Das zeigen ja auch sämtliche Statistiken. Das ist ein Thema. Wir haben eine Deindustrialisierung. Wir haben also viele Probleme, viele Steine, die gleichzeitig im Schuh drücken. Und an sich sollte der Staat daran interessiert sein, das Umfeld für Unternehmer und für Investoren im Allgemeinen irgendwie wieder etwas sanfter zu machen, dass Leute sich sagen, ach, weißt du was, ich bin ja zwar eigentlich schon dabei, die Zelte abzubrechen hier, wie wahrscheinlich die meisten Leute, also ich kann das nur aus meinem Umfeld wiedergeben, da ist man eigentlich schon aus der Türe draußen, aber ich mache es den Leuten wieder komfortabler. Ist es nicht so, wenn die das jetzt auch noch, also wenn sie quasi die Kryptoinvestoren jetzt auch noch so verärgern und nicht nur verärgern, sondern in eine Situation bringen, wo es Make or Break ist, wo die nur noch die Möglichkeit haben zu, ich verkaufe und ich hau ab, ist es nicht eine weitere Schwächung des Wirtschaftsstandorts Deutschland?
Definitiv. Und da muss man auch sagen, vermute ich, unterschätzen Sie, wie viele Leute das am Ende sind. Also es gibt diverse Statistiken von verschiedenen Ämtern in Deutschland, die so versuchen zu erfassen, wie viele Kryptoinvestoren gibt es in Deutschland. Deswegen schwanken die Zahlen. Aber es ist irgendwas zwischen 8 und 12, 13 Millionen Deutsche. Das dürfte also am Ende auch ein erheblicher Schlag sein, auch gegen die politische Narrative. Und das ist dann etwas, was natürlich, wenn die Politiker so unterschätzen, ihnen dann auch um die Ohren fliegen könnte. Und ich glaube, das wäre gut, wenn sie das im Vorfeld in diese Koalitionsverhandlungen schon mit einbeziehen bzw. wissen, weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass die noch mehr Leute gegen sich aufbringen wollen. Wir sehen gerade die Umfragewerte, die sehen auch für die CDU, CSU immer schlechter aus und die SPD, davon mal ganz abgesehen, ist ja theoretisch eh eine abgewählte Partei gewesen. Aber richtig. Dementsprechend sehen wir gerade, ist dieser Trend sehr gefährlich und ich denke auch, dass für viele Menschen das Wegziehen, Auswandern gerade nicht möglich ist, weil sie sowieso an der finanziellen, ja, fast Armutsgrenze leben und das als Normalverdiener in Deutschland. Aber alle, die wirklich Kapital haben, die vielleicht auch schon sehr lange dabei sind, für die das wirklich ein harter Schlag wäre, die gehen dann weg. Das heißt, das richtig große Geld könnte man damit nicht einsammeln mit diesen Steuern. Ja, da eben genau die Leute, die das Kapital haben, das Land dann sehr wahrscheinlich verlassen würden. Und was ist gerade schon angesprochen, ich kenne selber auch im privaten Rahmen sehr, sehr viele sehr wohlhabende Leute, die zum Teil alle schon weg sind oder vorhaben zu gehen oder gerade dabei sind, das zu planen und umzusetzen.
Ja, ja, das ist doch, ich meine, das ist gut, dass du das ansprichst, weil ich kann dir sagen, aus meinem Umfeld, das ist recht stark unternehmergeprägt, da gibt es eigentlich gar keine zwei Meinungen mehr. Also da wirst du schräg angeguckt, wenn du jetzt sagen würdest, nö, ich finde das hervorragend hier, ich bleibe auf jeden Fall. Dann schauen sie dich schräg an, die überlegen, ob du dann noch ganz dicht in der Birne bist. Und es gibt sicher Situationen und es gibt auch sicher Teile in Deutschland, das möchte ich überhaupt nicht in Frage stellen, die sind sehr schön, die sind sicher, die sind ruhig, ja, die Ausnahmen bestätigen die Regel, aber im Allgemeinen, das Umfeld ist so toxisch geprägt, dass Leute einfach sagen, ich fühle mich nicht mehr wohl zu leben und zu wirtschaften. Das ist also quasi von zwei Seiten schon, ja, da wo der Schuh wieder drückt. Und jetzt wäre mal meine Frage, wenn du das auch so siehst, dass zeigt ja quasi, es werden Dinge unternommen in einem Versuch, Steuern sollen ja auch Steuerungen vornehmen in der Gesellschaft, in einem Versuch, irgendwie die Löcher zu stopfen, die entstanden worden sind, indem man noch mehr aus dem Geldbeutel rausnimmt. Du hast ja in einem deiner letzten Videos sehr interessant dich dazu geäußert, was du denn grundsätzlich von Steuern hältst. Deswegen mal meine nächste Frage mal an dich. Bist du der Meinung, dass man mit Steuern im Allgemeinen Gelder gut verteilen kann innerhalb einer Bevölkerung, um damit quasi die Infrastruktur zu bezahlen und es eine Lebensverbesserung für die ganze Gesellschaft zu erwirken?
Nee, das glaube ich im Allgemeinen nicht. Und da sollte man aber vielleicht auch meine Aussagen, die ich jetzt gleich tätige, so ein bisschen im Kontext betrachten. Denn eins ist ganz klar, wir könnten nicht von heute auf morgen alle Steuern abschaffen. Ja, also so schnell könnte wahrscheinlich auch ein freier Markt nicht auf die Veränderungen reagieren, wie Dinge in unserem Alltag finanziert werden. Viel wichtiger ist ja die Grundfrage, können diese ganzen Dinge, von denen wir heute vielleicht auch zum Teil profitieren, die der Staat zur Verfügung stellt, wirklich nur und ausschließlich unter Zwang erzeugen. Ja, also eine Steuer ist ja eine Zwangsabgabe. Das ist eigentlich die große, fast philosophische Frage hinter dieser ganzen Thematik. Und in den meisten Fällen, und ich würde sogar sagen, in allen Fällen ist die Antwort nein, dafür braucht es keinen Zwang. Alle Produkte, Dienstleistungen, Güter können auch durch den Markt zur Verfügung gestellt werden und sind in dem Fall dann sogar noch effizienter. Und es gibt in der österreichischen Ökonomielehre einige sehr spannende Auffassungen über das Thema Steuern im Allgemeinen. Und das eine ist, und das sehen wir auch immer wieder, wir haben ja gerade in Deutschland hier mittlerweile eine weiter aufflammende Neidkultur. Das kommt natürlich auch durch die große Armut in der Gesellschaft und natürlich auch dann den Blick auf die, die mehr haben. Allerdings muss man eins ganz klar sagen, wenn man danach schreit, die Reichen zu besteuern oder auch die Unternehmen zu besteuern, dann fliegt es am Ende wieder der Gesellschaft um die Ohren. Denn was passiert denn, wenn ich jetzt ein Unternehmen besteuere? De facto kann ich ein Unternehmen nicht besteuern. Das Unternehmen ist zwar nach deutschem Recht eine juristische Person, aber wer dahinter besteuert wird, ist am Ende ein Geschäftsführer. Es sind Leute, Gesellschafter, denen dieses Unternehmen gehört oder Aktionäre. Und was die machen, wenn das Unternehmen jetzt mehr Kosten hat, dadurch, dass es in einem Land produziert oder eben seine Dienstleistung anbietet, die legen diese Kosten einfach um auf die Kosten für diese Produkte und diese Dienstleistung. Und das heißt, die Gesellschaft fordert vielleicht höhere Steuern, weil das Narrativ augenscheinlich ist, ja, die haben ja jetzt mehr, nimm es ihnen einfach ab. Die Folge wird aber sein, dass einfach die Kosten für die Gesellschaft steigen für eben genau diese Produkte und Dienstleistungen. Und dementsprechend besteuert man eigentlich sich selber. Jeder, der danach schreit, die Reichen noch weiter zu besteuern, die Unternehmen zu besteuern, wird am Ende seinen eigenen Geldbeutel schröpfen, weil seine eigenen Preise für den Alltag, für die Lebenserhaltungskosten damit steigen. So, und das ist natürlich aus Staatssicht so ein bisschen vielleicht sogar gewollt, aber auf jeden Fall ist der Staat der große Profiteur aus der Situation, weil in dem Moment die Folge, ich kann mir wieder weniger leisten, ja nochmal mehr das eigentliche staatliche Narrativ stützt. Richtig, und ja, den Staat wieder in seiner Handlung eigentlich ja rechtfertigt. Aber er ist ja eigentlich Verursacher dieser Situation. Man könnte also fast sagen Brandstifter und Feuerwehrmann zugleich. Ja. Und das ist ja das, was die Leute natürlich aus diesem teils sehr eingeschränkten Blick auf das Thema Steuern, aber eben auch ja vielleicht aufgrund von Bildung, und das will ich gar nicht mal unterstellen, dass die Leute dumm seien, sondern unser Bildungssystem als solches lehrt diese Dinge nun mal einfach nicht, dass die Leute aufgrund dieser Unwissenheit dann auch leicht diesen leichten Lösungen, die der Staat präsentiert, ja, guck mal, da sind Leute, die haben mehr, denen nehmen wir das jetzt ab, dann haben wir alle mehr, natürlich dieses Narrativ auch erstmal glauben. Aber so einfach ist es eben nicht, und es zeigt sich eben, dass eher das Gegenteil am Ende passiert. Die Kosten steigen, die Situation wird noch schlimmer, und die, die wirklich Leistungsträger sind, könnten sogar im Zweifelsfall einfach abhauen, weil sie sagen, gut, ich könnte jetzt hier meine Preise erhöhen oder ich gehe einfach ganz.
Ja, was ja auch passiert, ich denke jetzt gerade nur an Industriegasehersteller Linde oder so und viele weitere DAX-Konzerne, die sagen, okay, alle neuen Produktionsstätten, die wir bauen, die bauen wir eben nicht mehr in Deutschland. Damit wird zukünftig der Wirtschaftsstandort Deutschland einfach immer weiter ausgebaut. Wir lassen das hier alles auslaufen, wir lassen die Verträge auslaufen. Der Mitarbeiter, die gehen dann irgendwann in Rente, und wir machen in Rumänien und Bulgarien oder sonst wo unsere neuen Werke auf, wo wir eben Bedingungen vorfinden, die wirtschaftsfreundlich sind und uns nicht bekämpfen. Ja? Wenn wir aber mal auf das Thema Besteuerung von Kapitalerträgen, Besteuerung bei Aktiengewinnen, Kryptogewinnen, gehen wir mal davon aus, die SPD setzt das durch. Diese Logik ist mir nicht ganz klar. Ich lebe jetzt hier seit ein paar Monaten in der Schweiz. Dort gibt es quasi, außer ich bin ein professioneller Händler, da gibt es eine gewisse Abgrenzung, habe ich keine Steuer, null auf Kryptogewinne als auch auf Aktiengewinne. Ja, das ist nämlich zu meiner persönlichen Vermögensbildung. Und der Schweizer Staat sagt, wir wollen dich nicht daran hindern, Vermögen aufzubauen, denn dann liegst du ja auch später mal dem Staat nicht auf der Tasche. Das ist also an sich eigentlich etwas, was der Staat favorisieren sollte. Er sollte eigentlich Vermögen der Bürger wollen, denn die können sich nachher selbstständig auch um ihre eigene Zukunft kümmern. So, ist es denn nicht? Jetzt habe ich ein bisschen so die, ich habe die, die Frage schon etwas geframed, aber meine eigentliche Frage ist, ist das nicht unfair, dass der Staat sagt, bei deinem Risiko kannst du selber drauf schauen, wenn du Geld verlierst, ist dein Scheißproblem, aber sobald du Geld verdienst mit deiner Spekulation, wollen wir einen Anteil davon haben.
Vollkommen richtig. Also das ist auf zwei Ebenen in meinen Augen langfristig problematisch. Also das eine ist wirklich, das Rentensystem, so wie wir es jetzt haben, gerät ja immer weiter unter Druck. Das ist auch kein Geheimnis, und da ist auch der Staat gerade massivst mit überfordert. Wenn ich jetzt als Bürger also selber vorsorge, dann dafür aber im Alter oder wann auch immer ich Zugriff auf dieses Kapital haben möchte, nochmal zur Kasse gebeten werde, erzeugt das eigentlich wieder das gleiche Problem. Der Staat muss sich wieder kümmern, weil mir das Geld fehlt. Und jetzt könnte der Staat argumentieren, ja, ich habe es ja auch abgenommen, jetzt kann ich es dir wieder geben. Aber dann frage ich mich, warum ich das überhaupt einmal durch diesen Prozess schicken muss. Am Ende versiegt es dann in der Bürokratie, die ja die ganze Zeit Kosten verursacht und Reibung verursacht. Und das andere ist das Signal. Also der Staat signalisiert ja durch diese Steuer, hey, schau mal, wenn du sparst, dann bestrafe ich dich. Wenn du spekulierst, belohne ich das eher, aber auch nur in dem Sinne, dass ich für beide, für die Sparer und die Spekulanten, die Situation eigentlich gleich darstelle. Und ein paar bringen auch diese Argumentation und sagen, ja, aber schaut mal, bei Aktien, da muss ich dann ja auch meine Abgaben zahlen. Ist es da nicht fair, wenn das einfach gleichgezogen wird? Und ich muss sagen, ja, es wäre fair, wenn es gleichgezogen werden würde. Und zwar, wenn die Aktien genauso wie bei Krypto nach vielleicht einem Jahr Spekulationsfrist steuerfrei werden. Weil das ja eben genau, wie du schon richtig sagst, dafür dient, dass der Bürger später selber sein Kapital hat, um sich selber sein Leben finanzieren kann und nicht in der Abhängigkeit zum Staat ist oder zum Rentensystem und das noch weiter belastet. Insbesondere mit dem Blick auf den demografischen Wandel. Wir haben sowieso Probleme, dass die Rente langfristig eben bezahlt werden kann. Und ja, an der Stelle muss man eben ganz klar sagen, das Signal ist genau entgegengesetzt und bestraft diejenigen, die das versuchen und sorgt natürlich für eine ja noch unfairere Verteilung des Kapitals. Und was ich auch immer wieder höre von Leuten, die sehr neidisch auf das Thema blicken, die sagen, ja, aber ganz ehrlich, wenn jetzt jemand ein paar Millionen damit gemacht hat, ja, und das alles abcasht, dann kann er doch ein bisschen der Gesellschaft zurückgeben. Da frage ich mich halt immer an dieser Stelle, bedenken die nicht, dass wenn ich jetzt wirklich, also ich meine, wenn ich wirklich auf die Idee käme, Millionen Gewinne aus meinen Spekulationen rauszuziehen, dann mache ich damit ja was. Ich kaufe mir vielleicht eine Immobilie, ich kaufe mir ein Auto, von mir aus einen Sportwagen und von mir aus eine Yacht. Ja, oder ich kaufe mir auch einfach nur alltägliche Dinge. Aber genau in dem Moment verteile ich doch das Geld in der Gesellschaft. Und es gibt keinen faireren Prozess, als sein Geld auszugeben. Ja, es verdienen die Leute am Ende, die die besten Produkte und Dienstleistungen anbieten, zur höchsten Effizienz, weil das am Ende das ist, was ich dann als Bürger eben kaufe. Und jemand, der viel Geld ausgibt, verteilt das Geld dann dementsprechend ja auch in der Gesellschaft. Also ist das der fairste Prozess. Steuern hingegen, die verändern eigentlich nur das ganze Bild. Und wie ich das vorhin ja schon auch angedeutet habe, sorgen höhere Steuern am Ende eben dafür, dass das auf dem Rücken der Gesellschaft ausgetragen wird. Die richtig Wohlhabenden, die wissen sich in der Regel nämlich eh dagegen zu schützen und legen es einfach dann wieder auf die Gesellschaft um.
Ganz klar. Jetzt gibt es ja noch ein zweites Thema, das die SPD vorantreiben möchte. Ich lese auch hier mal vor. Besonders brisant ist dies im Zusammenhang mit der ausdrücklichen Unterstützung des digitalen Euros durch die SPD, was ebenfalls im Protokoll der Verhandlungen Erwähnung findet. Und zwar wird genau gesagt, wir unterstützen einen digitalen Euro, der sowohl im Wholesale- als auch im Retail-Bereich einen echten Mehrwert liefert, sowie das Bargeld ergänzt. Das ist also jetzt eine Ergänzung des Bargeldes, die Privatsphäre der Verbraucher schützt, Kosten für Verbraucher nutzbar ist und die Finanzstabilität nicht beeintritt. Also ich habe eine ganz simple Meinung, Bargeld ist Freiheit. Jetzt wirst du vielleicht sagen, Bitcoin ist Freiheit, da können wir uns jetzt drüber streiten, aber per se ist mal vom Gedanke her, dass ich mein Bargeld so ausgeben kann, wie ich möchte und der Staat nicht direkt draufschauen kann und es kontrolliert, ist das per se mal eine Definition meiner Freiheit. Wenn ich die weggenommen bekomme und dann möglicherweise Bedingungen anstelle dessen gestellt wird, was ja ganz einfach wäre, irgendwann, wir haben nur noch ein Konto und da gibt es ja auch Filme darüber, wenn es dann heißt, stellen wir uns mal vor, du gehst auf eine Demonstration oder so und dann heißt es, okay, wenn du morgen noch in der Lage sein möchtest, vielleicht deine Miete bezahlen oder noch wichtige Lebensmittel für dich zu kaufen und du musst dein Nummernkonto benutzen, dann darfst du jetzt dort nicht hingehen oder du darfst dich dort und dort nicht sehen lassen. Sprich, es schafft eine komplett kontrollierte Gesellschaft. Also wie kann es sein, dass die SPD die Dreistheit besitzt, sich jetzt hinzustellen und zu sagen, der digitale Euro unterstützt die Privatsphäre? Kannst du das nachvollziehen?
Ich kann die Begründung nachvollziehen, auch wenn ich da viele Gegenargumente für habe. Die Begründung ist natürlich, sie sagen, der wird so entwickelt werden, dass die Privatsphäre gewahrt wird. Also die Zentralbank wird natürlich nicht reinschauen können. Wir werden ordentliche Verschlüsselungsmechanismen einbauen, die dann auch deine Informationen anonymisieren. Was aber heute schon klar ist, ist, das wird auch nur bis zum gewissen Grad passieren. Das heißt, für, was weiß ich, Zahlungen bis 1.000 Euro im Monat einmal oder sowas. Das heißt, auch da gibt es schon natürlich so mögliche Hintertürchen, die dann größere Zahlungen da wieder von ausnehmen. Ja. Und das Zweite ist natürlich, das sollte jedem klar sein, ein zentraler digitaler Euro, da kann auch diese Regel jederzeit geändert werden. Das heißt, selbst wenn man den am Anfang unter Maßnahmen bringt, wo man technisch das alles so einhält, wie sie es jetzt auch gerade prognostizieren oder versprechen, heißt das noch lange nicht, dass das auch in 10 Jahren noch die Realität sein wird, wie der digitale Euro dann funktioniert. Und das Allerschlimmste ist, wir können von Tag 1 an nicht wirklich überprüfen, ob das auch wirklich so ist. Also sie können uns alles Mögliche erzählen. Und da müssen wir ihnen vertrauen. Und das ist etwas, was wir im Endeffekt eigentlich gar nicht mehr möchten. Und vielleicht aber auch, warum sind sie gerade beim digitalen Euro so dahinterher? Ich glaube, es gibt dafür zwei Gründe. Und ich glaube, das Bargeld als große Gefahr zu sehen, ist nur einer. Und ich glaube, das ist nicht mal der Hauptgrund. Ich denke, der Hauptgrund ist vor allem, man fürchtet gerade, was Donald Trump in den USA macht mit den Stablecoins. Dort haben die Republikaner sich ganz klar gegen ein CBDC ausgesprochen. Sie sind gegen die Zentralisierung des Geldes und haben da auch eigentlich Befürchtungen, die gerechtfertigt sind. Hier in der Eurozone haben wir aber keine Stablecoins. Also so ein Stablecoin repräsentiert einfach die Landeswährung Dollar zum Beispiel. Also ein USDT repräsentiert dann immer einen Dollar. Da wir sowas hier für den Euro nicht haben, weil es dafür keine Nachfrage gab, oder es gibt das aber eben in so kleinem Maße, es wird einfach nicht genutzt, versucht dann natürlich die Zentralbank jetzt ihr eigenes digitales Geld durch Zwang daneben zu erstellen, um den Amerikanern und den Stablecoins was entgegenzusetzen. Das wird aber nicht funktionieren. Wir sehen, viele Länder haben mittlerweile CBDCs und digitale Zentralbankwährung und das wird nirgendwo angenommen. Also keiner will das haben. Und ich glaube auch nicht, dass die das hier unter Zwang bringen werden, sondern ich sag mal vorsichtig, über positive Anreize. Das Problem ist natürlich, man kann aber eine Situation so schaffen, dass man um diesen positiven Anreiz nicht herumkommt. Kleines Beispiel, du willst dir ein neues Auto kaufen, dann kriegst du das mit dem CBDC-Geld mit einer Prämie von 5.000 Euro günstiger. Also überleg dir gut, ob du dein Gehalt wirklich auf dein normales Konto oder nicht doch lieber auf das CBDC-Konto haben möchtest, weil dort kostet alles für dich weniger. Es wird über solche Anreize dann am Ende auch möglich sein und dann werden die meisten das auch machen, weil sie sagen, hey, ich spare da so viel Geld mit, warum sollte ich das nicht nutzen? Also meiner Meinung nach, dieser CBDC-Wunsch ist sehr gefährlich und es ist die Abkehr der eigentlichen Privatsphäre. Und was dabei noch gar nicht bedacht wird, also wir sehen das jetzt gerade aus unserer persönlichen bürgerlichen Sicht, du hast es richtig gesagt, Bargeld dient dazu, dass ich einfach mein Geld ausgeben kann, ohne irgendwem im Zweifelsfall Rechtschaffenheit ablegen zu müssen oder mich schuldig zu machen für etwas, was vielleicht heute auch noch legitim ist und in Zukunft illegal sein könnte. Im Falle von CBDC gibt es aber noch eine weitere riesengroße Gefahr. Und ich male mal das Szenario, wir haben jetzt alles auf einem zentralen Server bei der Zentralbank, bei der EZB liegen. Und jetzt wird im Falle eines Wirtschaftskrieges oder im Falle eines anderen Konfliktes dieser Server durch Russland oder ein anderes Land gehackt oder ein mächtiges Unternehmen. Dort werden Zahlen verändert oder auch Dinge verschoben. Dann kann das also für die Finanzstabilität, so wie die SPD das ja prognostiziert, ein sehr großes Ärgernis sein oder eine sehr große Gefahr mit sich bringen. Und dementsprechend würde ich auch da widersprechen, es hat nichts mit Finanzstabilität zu tun. Die Gefahr ist einfach sehr, sehr groß, dass das Ganze missbraucht wird, entweder intern von denen, die es erschafft haben oder eben extern von Leuten, die uns nicht wohlgesonnen sind.
Ja, ich sehe da, es ist einfach wirklich die Erfüllung der Orwellschen Prognose aus seinem Werk 1984, die immer mehr in die Realität tritt. Wenn wir jetzt uns aber mal beschäftigen uns mit dem aktuellen Bild, ich habe so das Gefühl, in Deutschland, wir sind ja nicht gerade die rebellischsten aller Leute. Ja. Du siehst die Gelbwesten-Proteste in Frankreich und dort hauen sie die Bauern hauen Gülle tonnenweise in die Parlamente rein und so in Deutschland. Da ist man mehr so auf der Schiene, ach, die scheiß Politiker schon wieder, aber was machen wir wirklich? Wir machen gar nichts. Ja, wir gucken und sagen, liebe Hildegard, zieh die Vorhänge zu und wir verstecken uns und hoffen, dass alles gut wird. Also sprich, die Leute sind zunehmend hoffnungsloser. Wenn die das jetzt anschauen und die sagen, okay, jetzt sollen die nächsten Steuern hochgehen, wie zum Teufel können wir uns wehren? Was kannst du denn empfehlen? Welche Möglichkeit gibt es für dich, mich, die tausende Leute, die jetzt zuschauen, direkt Druck auszuüben auf unsere Regierung, diesen Vorschlag der SPD abzulehnen?
Ja, also ganz aktuell für die sehr akute Situation, glaube ich, ist das Beste, was man machen kann, zu versuchen, möglichst vielen CDU-Politikern klarzumachen, wie viele Menschen dann, ich sag mal, sich von der CDU nochmal abkehren werden oder auch Widerstand leisten werden, damit sie einfach merken, okay, wenn wir das durchwinken, gibt es hier ein Riesenproblem. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Deswegen denke ich, wenn man den zum Beispiel eine E-Mail schreibt, man kann über die Seite der Abgeordneten für seinen Wahlkreis die CDU-Abgeordneten rausschauen und denen eine E-Mail schreiben. Wir hatten ja da auch ein Video zu mit einem Artikel, wo man sich auch, ich sag mal, so ein paar Bausteine rausnehmen kann, was man dann in die E-Mail reinschreiben kann. Allgemein glaube ich aber, das vielleicht nochmal auf einer sehr langfristigen Sicht gesehen, helfen Proteste auch nicht wirklich. Ja? Das ist augenscheinlich zwar etwas, was vielleicht funktioniert, allerdings ist die Realität, dass meistens auch, ähnlich wie bei den Steuern, das am Ende in deinem Geldbeutel zu Problemen führt. Wenn der Staat nämlich feststellt, die Bürger wehren sich gegen mich, dann werden die Maßnahmen des Staates im Zweifelsfall einfach noch stärker. Das heißt, die verursachen mehr Kosten und da der Staat selber nichts erarbeitet, sondern diese Kosten immer in Form der Steuer eben versucht zu bedienen, heißt das, ich gehe protestieren, verursache Kosten im Staat und der Staat besteuert mich noch härter. Und das kann er am Ende eigentlich so lange, wie er möchte, fortführen. Und daher glaube ich, kurzfristig gibt es dafür gar keine wirkliche Lösung. Es gibt jetzt vielleicht diese kleine Hoffnung, über solche E-Mails da ein bisschen Gegenwind zu erzeugen. Die langfristige Lösung sehe ich gerade eher bei der Demonetarisierung der Staatsprozesse im Allgemeinen, beziehungsweise ein Entgegensetzen der eigentlichen Staatswährung. Ja, vielleicht mal machen wir ein ganz theoretisches Bild auf, um das ein bisschen abstrakter oder von dieser abstrakten Ebene wegzukommen, ein bisschen auf die praktische Ebene. Sagen wir mal, der Staat hätte nur die Fähigkeit, Steuern einzunehmen und würde sagen, hey, Bürger, ich mach jetzt hier eine Steuer und wenn du die nicht zahlst, gehst du ins Gefängnis. Das ist ja die jetzige Realität. Würden die Bürger geschlossen sagen, wir zahlen die Steuern nicht mehr, dann müsste der Staat anfangen, die Bürger zu inhaftieren. Aber irgendwann fehlt das Geld, um die Staatsgewalt zu bezahlen, um das Militär oder die Polizei zu bezahlen, um die Gerichte zu bezahlen. Das heißt, dieser Prozess würde in sich zusammenbrechen. Und dieser Prozess bricht aus einem einzigen Grund nicht zusammen. Und das ist begründet im Staatsdefizit. Weil wie kann das sein, dass ein Staat mehr Geld ausgibt, als er über Steuern einnimmt? Wo kommt das Geld her? Er kann es drucken. Das heißt, die Verwendung des Euros, welche er erzwingt, gibt ihm auch gleich die Fähigkeit, über die Steuern hinweg noch mehr Geld zu erzeugen. Und da sehe ich auch das Problem bei Bargeld, weil ich stimme dir vollkommen zu. Bargeld ist absolute Freiheit. Aber nehmen wir mal an, du legst dir 1.000 Euro unter das Kopfkissen. Wenn sie wollen, können sie morgen so viel Geld drucken, dass die 1.000 Euro noch so viel wert sind wie 10 Euro. Dann bringt dir das Geld unter dem Kopfkissen nichts mehr. Und genau das ist das eigentliche Problem, der Kern dieser Problematik, die vor allem weltweit überall vorhanden ist. Also diese Problematik gilt in jedem Land, weil überall herrscht Fiat-Geld. Und die einen oder anderen Länder machen das ein bisschen aggressiver, andere ein bisschen weniger aggressiv. Manche versuchen sogar eine Umkehr dieser Staatsausgaben. Wir sehen es gerade in den USA mit Doge und vielen anderen Maßnahmen. Ob sie es schaffen, steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Und deswegen glaube ich, die wirklich langfristige Lösung dafür, die ist gar nicht so ein akuter Kampf, bei dem ich jetzt was machen kann und morgen sind alle diese Defizitkosten des Staates getilgt, ja, und der braucht mich nicht mehr so ausquetschen. Das ist auch nicht realistisch. So schnell kann sich die Gesellschaft gar nicht umstellen und auch der Prozess sich nicht umstellen. Ich glaube, dass langfristig das nur funktioniert, indem man den Staat diszipliniert, indem man ihm zeigt, hey, wenn du uns ausquetscht, gehen wir mit dem Kapital weg. Wir haben jetzt eine staatslose Alternative, das ist Bitcoin. Bitcoin ist ein globaler Währungsraum, den kein Staat kontrolliert, der absolut begrenzt ist und der alle Staatswährungen diszipliniert, indem er ihnen zeigt, entwertest du zu schnell, kann jeder zu mir flüchten. Ja, es gibt niemanden, der da gehindert ist, jetzt deinen Prozess zu verlassen und sein Kapital rauszuziehen. Und
das ist ja, was du, entschuldige, wenn ich dich da gerade unterbreche, Roman, mir ist gerade da nur eingefallen, Larry Fink, CEO von BlackRock, hat ja so ziemlich genau das, was du sagst, hier vor ein paar Tagen gesagt, wir laufen Gefahr, dass Bitcoin zur neuen Weltreserve, ich weiß nicht, ob er es genau so gesagt hat, aber zur neuen Reservewährung wird und den Dollar damit ablöst, weil genau das gemacht wird, was du hier gerade schon erwähnt hast als Problematik. Ist es also das, was du gemeint hast?
Genau, und ich würde sogar sagen, und das ist das Gute, dass dieser Prozess ganz automatisch passiert. Das ist wie ein stiller, wie eine stille die Revolution will ich gar nicht sagen, weil eine Revolution ist immer zurückgerichtet zu einem Zustand, wo wir mal waren. Das ist eine Evolution. Wir entwickeln unser Geld weiter. Wir disziplinieren Staaten. Sie können jetzt nicht mehr einfach tun, was sie wollen. Es gibt jetzt eine Alternative, die staatenlos funktioniert. Und das kann eine Abkehr bedeuten. Viel erstaunlicher finde ich, es gibt immer mehr Länder, die das erkennen. Wir sehen ja einen politischen Wandel in Argentinien. Wir sehen einen politischen Wandel in den USA und in vielen anderen Ländern. Ich habe den Eindruck, dass wir hier gerade in Deutschland, obwohl es in anderen Ländern diesen Wandel gibt, noch einen oben draufsetzen in die andere Richtung.
Richtig.
Und das wird uns mit Sicherheit wirtschaftlich ganz viel Schaden verursachen. Das kann aber, je schmerzhafter das wird, auch den, du hast es vorhin sehr trägen und faulen Deutschen, wachrütteln. Ja, und kann dann auch bedeuten, dass diese, wir sehen das einfach gerade, ja, es ist wirklich erstaunlich, trotz der Situation, wie viele Leute ja eigentlich immer noch diesen Prozess sehr hörig sind und das, was in Argentinien und in anderen Ländern passiert, immer noch sehr kritisch betrachten und da auch einfach auf die Medien hören. Das war ja mal anders, ja, die Medien waren ja auch mal dafür da, den Staat zu kritisieren und nicht die Narrative nochmal zu unterstützen und rauszuposaunen. Und heute, glaube ich, einfach sind wir noch sehr beeinflusst durch die Politik, die wir so in den letzten 20, 30 Jahren hier gefahren haben und unterstützen noch weiter diese Richtung. Ich glaube aber, je weiter wir in diese Richtung kommen, desto mehr Menschen werden wach und verstehen, das kann so nicht weitergehen. Wir brauchen eine Abkehr davon. Und im Zweifelsfall kann ich mir auch vorstellen, dass die Amerikaner uns disziplinieren werden. Wenn wir uns mal die Rede von J.D. Vance angehört haben, kurz nach der Wahl von Donald Trump, da ging es ich glaube, das war im Verteidigungsministerium, ich glaube auch für innere Verteidigung. Ich bin jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, wo es war. Aber er hat dort gesagt, oder er hat auf die Missstände hingedeutet, zum Beispiel in England, dass jemand für das Beten verurteilt wurde, ja, also so Verbrechen im Geiste und solche Dinge, und hat die Absurdität dargestellt und hat klargemacht, dass genau das das Problem ist. Und ich glaube auch, wenn die Amerikaner ihre Stellung wieder gefestigt haben, ja, wir sehen jetzt gerade die Strafzölle, sie tun das alles, um klarzumachen, wir sind gerade noch die Nummer eins und wir wollen das auch bleiben. Und sobald sie wieder fest im Sattel sitzen, kann ich mir auch vorstellen, dass die anfangen, auch mehr oder weniger ihre Politik wieder nach Europa zu exportieren, beziehungsweise auf die europäische Politik Druck auszuüben. Man muss einfach ganz klar sagen, wir sind für die Amerikaner nicht egal. Und das waren wir auch noch nie. Es gibt auch einen guten Grund, warum in Deutschland derart viele Militärstützpunkte der Amerikaner sind. Nur im Moment, glaube ich, sind die Amerikaner auch auf dem Trichter, dass sie sagen, gut, es gibt was Schlimmeres, als dass Deutschland jetzt endlich mal wieder ein bisschen Bundeswehr aufbaut. Also jetzt alles aus Sicht der Amerikaner. Bevor das zu einem Angriffskrieg kommt, werden wir schon eingreifen. Aber erstmal lassen wir die jetzt machen. Es wird vielleicht auch ein bisschen die Wirtschaft wieder nach vorne bringen. Und wir haben jetzt gerade noch andere Probleme. Ich kann mir aber vorstellen, dass an einem gewissen Punkt werden die dann auch klar machen, hey, ihr könnt ohne uns nicht, ihr könnt nicht ohne die größte Wirtschaftsmacht der Welt. Das war auch schon immer so. Und wenn ihr mit uns weiterarbeiten wollt, dann muss das jetzt aufhören. Dann muss jetzt teilweise diese sehr despektierliche Art und Weise der Medien, aber auch der deutschen Politik gegen die amerikanische Politik aufhören. Und dann muss auch diese politische Richtung endlich gewandelt werden, weil sonst steht ihr immer ganz alleine da. Das kann ich mir vorstellen, passiert irgendwann.
Sehr, sehr spannende Einblicke. Ganz herzlichen Dank. Leute, schreibt das gerne mal in die Kommentare rein. Fandet ihr das auch so spannend? Wenn ja, wollt ihr den Roman gerne mal wieder auf unserem Kanal haben? Ich fand es gerade super interessant. Ich danke dir ganz herzlich für deine Einblicke.
Gerne.